Jetzt zum heutigen Thema. Die Atomkatastrophe in Japan. Und ich habe da die Überschrift gewählt, noch eine Nuklearkatastrophe, die nichts und niemanden ändert. Wenn man jetzt den Blick erstmal rein auf Deutschland richtet, hat man den Eindruck, diese Überschrift widerspricht den Fakten. Deutschland zieht Lehren aus dem Ereignis. Vielleicht vorerst nur Deutschland, aber Deutschland scheint es zu tun. Also ob und in welchem Maße die Überschrift haltbar ist, soll im Lauf der Überlegungen auch noch zur Debatte stehen. Nach diesem GAU, der jetzt also eingeordnet ist in die Tschernobyl-Kategorie, allerschlimmste Nuklearkatastrophen, wie man sie so kennt, braucht man eines. Oh weh, oh weh. Braucht man sich um eines nicht mehr zu sorgen. Wenn man früher gegen den Tenor der öffentlichen Meinung, gegen den Tenor der Regierungen und der Atomindustrie, die gesagt haben, unsere Reaktoren sind sicher, Deutschland hat die sichersten Atomkraftwerke der Welt, wir haben die höchsten Standards, wenn man früher gegen sowas anargumentieren musste, ist nach dieser Katastrophe nicht mehr beweisbedürftig, dass die Atomtechnik, die atomare Stromerzeugung, für nationale Großkatastrophen gut ist. Dass es da schon mal zu einem Unfall von einer Qualität kommen kann, dass ein ganzes Land für eine oder ganze Landesteile für womöglich viele Jahre verseucht, unbrauchbar werden und jede Menge Menschen einfach überhöhte Strahlendosen abkriegen und dann natürlich die Krebsraten steigen und so weiter. Auch in Deutschland hat es so ein bisschen gegeben in den Tagen nach dem Unfall. Aber nur in den allerersten Tagen nach dem Unfall, so das Argument, bei uns gibt es keine Tsunamis und auch erdbebenmäßig ist Deutschland viel besser gestellt. Es hat auch welche gegeben, die haben gesagt, unsere Kraftwerke sind doch durch den japanischen Unfall um nichts unsicherer geworden, als sie gestern waren. Man muss zugeben, das stimmt. Aber all die Stimmen, die sich natürlich im ersten Moment auch hart getan haben, gegen die öffentliche Meinung anzuargumentieren, sind verstummt mit dem Stichwort der Kanzlerin, jetzt sei eine Situation eingetreten, da müsse man neu nachdenken, man könne nicht Business as usual machen und Moratorium verkündet hat. Seitdem ist in Deutschland diese Geschichte vorbei. Ja, jetzt wird anerkannt, auch unsere Kernkraftwerke können möglicherweise in solche unbeherrschbaren Situationen hineinlaufen. Natürlich ist es von der Kanzlerin auch andererseits verlogen, wenn sie sich anlässlich der japanischen Katastrophe erschrocken gibt und sagt, quasi die Physikerin, und sagt, man hat doch nie gedacht, dass die ausgerechneten und mit Wahrscheinlichkeitsziffern belegten Risiken auch wirklich je eintreten. Das ist als Auskunft lächerlich. Lächerlich übrigens auch nach Harrisburg, nach Tschernobyl und nach jeder Menge beinahe Katastrophen, die im Lauf der Atomkraftgeschichte immerzu angefallen sind. Man muss also davon ausgehen, und man kann auch davon ausgehen, dass die Nationen, die Kernkraftwerke betreiben und betrieben haben, um diese Gefahren wissen und wussten. Sie haben die ausgerechnet, Sie haben die eben mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeitsziffer belegt. Sie haben in Deutschland eine Sicherheitsphilosophie entwickelt. Ja, warum hat man das wohl? Weil man gewusst hat, wie gefährlich das ist. Was also für uns oder für eine Veranstaltung, wie ich sie haben will, fällig ist, ist nicht klagen über die Gefahren der Atomkraft. Das macht jetzt schon der Rest der Welt. Das brauchen wir nicht machen. Was fällig ist, ist, sich klar zu werden, warum Staaten diese Technik für geboten hielten und halten, im Wissen um die Gefahr. Warum Staaten im Wissen um das Risiko ihre Bevölkerungen, ihr Territorium und sogar ihre eigene Wirtschaftskraft dem Risiko ausgesetzt haben. Also was für staatliche Rechnungen da vorliegen, dass man zu einer solchen Technik greift, von der inzwischen jeder sagen kann, naja, wenn es gut geht, geht es gut. Und wenn es nicht gut geht, steht das Land da wie nach einem verlorenen Krieg. Die offizielle Antwort jedenfalls, die es zu der Frage gibt, warum betreiben wir Atomkraftwerke? Die offizielle Antwort ist ganz bestimmt verkehrt. Die Antwort, die sagt, damit die Lichter nicht ausgehen. Ja, unser flotter, ich weiß nicht, habe ich das richtig gemacht? So ein flotter Spruch, damit die Lichter nicht ausgehen. Der Spruch hat aber ein Gehalt, nämlich die Konsumenten in unserem Lande, der technisierte Lebensstil, die Gewohnheit, nicht nur elektrisches Licht, auch Kühlschränke, Waschmaschinen zu betreiben und die Zähne mit mechanisierten Zahnbürsten zu putzen. Unser technischer Lebensstil braucht das eben. Und wenn es so wirklich so wäre, dass es quasi die Bequemlichkeit der Konsumenten ist, die uns die Atomkraft notwendig macht, dann wäre es wirklich absurd. Dann wäre es wirklich keine staatliche Rechnung. Lebensgefahr für ein Mehr an Bequemlichkeit ist eine absurde Rechnung. Es gibt eine alte Bewegung gegen die Atomkraft, ja, mit der berühmten Sonne und dem Spruch Atomkraft, nein, danke. Die Bewegung hat eigentlich bis zum heutigen Tag diese Lüge der Regierenden für bare Münze genommen. Das merkt man ja schon mit dem Nein, danke. So quasi, als ob es einem angeboten würde, wie wir, willst du noch ein Bier? Nein, danke. Willst du gerne Atomkraft? Nein, danke. Die Stellung, als ob man gefragt worden wäre, als ob es ein Angebot an wen wäre und das Angebot kann man dankend ablehnen. Als ob die Atomkraft wirklich für die Menschen im Lande, wie man so sagt, eingerichtet worden wäre und dann sagen die, nein, wegen uns hätte es das nicht gebraucht. Und meinen damit wirklich die Atomkraft ablehnen zu können oder der Atomkraft ein richtiges Argument entgegenzuhalten. Wegen uns hätte es das nicht gebraucht. Man müsste den Gedanken umdrehen und sagen, wenn man schon rauskriegt, dass es das wegen uns nicht gebraucht hätte, dann muss man sich der Frage stellen, warum braucht es denn dann? Und nicht sagen, wenn ich als Bürger sage, wegen mir hätte es das nicht gebraucht, dann wäre damit schon das Argument gegen die Atomkraft abgeliefert worden. Die Bewegung ist so weit gegangen, die hat so ernst genommen, dass es die Atomkraft wegen unserem Konsum braucht, dass die Bewegung tatsächlich sogar Konsumverzicht angeboten hat, um die Atomkraft loszuwerden. Ja, wir schalten nur noch Energiesparlampen an, wir putzen die Zähne wieder mit mechanischen Zahnbürsten, wir schalten das ganze Stand-by-Zeug auf Null und sparen damit jede Menge Terabyte. Terawatt. Terawattstrom. Der Grund, warum es das braucht in Ländern wie den unseren, liegt woanders. Der Grund liegt darin, dass tatsächlich und ernsthaft nicht einfach die Bequemlichkeit der Bevölkerung dranhängt, sondern dass Energie der kapitalistische Grundstoff Nummer 1 ist. Und dass sich aus diesem Bedürfnis eines kapitalistischen Standards im Weltmarkt, dass aus diesem Bedürfnis Anforderungen an Energie, an die Energieversorgung erwachsen, Anforderungen, die ergeben sich nicht in gleicher Weise aus einem Konsumbedürfnis. Und die Anforderungen, auf die hin muss man eine staatliche Energiepolitik betrachten. Und die Anforderungen heißen, Energie muss sein reichlich, sicher, billig. Und jetzt mal den Einstieg. Und man muss sich bei dem Zeug hüten, dass man bei allen dreien, reichlich, sicher, billig, dass man an die technisch gebrauchswertmäßige Seite zu schnell, zu leicht, in dem Sinn zu billig denkt. So nach dem Muster, jeder weiß, dass die Energieversorgung muss sicher sein, denn wenn der Strom ausfällt, dann taut das Schnitzel in der Kühltruhe. Und das wäre schlecht. Ja, das stimmt schon, so ist es ja auch. Nur die ökonomischen Erfordernisse, die ökonomischen Ansprüche an Energieversorgung, die sind höher und bestimmter, als es ist mit mancher Unbill verbunden, wenn der Strom mal ausfällt. Also, was ist gemeint mit Energie ist der kapitalistische Grundstoff Nummer 1? Sie ist deswegen absolut unverzichtbar für ein modernes, ja, wie es bei uns heißt, Industrieland. Warum? Weil die Produktivität der Nation, und da meint man die Kapitalproduktivität, das lohnende Produzieren auf Basis von Geldvorschuss, damit ein Überschuss rauskommt. Diese Produktivität der Nation hängt ab vom Ersatz von Arbeit durch Maschinerie. Und der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist an jeder Stelle, wo er passiert, immer ein Mehrverbrauch von Energie. Wenn Maschinerie läuft, hat es immer den Charakter, da ist Energie benutzt. Jeder Fortschritt im Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist ein Fortschritt im Verbrauch von Energie. Und auch da, wichtig, man darf sich nicht billig gebrauchswertmäßig denken. Gebrauchswertmäßig im Sinn von, naja, wenn man einen elektrischen Rasenmäher hat, muss man nicht so arg schieben, wie wenn man einen mechanischen hat. Und so weiter und so weiter. Das kann man ja fortsetzen. Alle Haushaltsgeräte sind von der Art. Sondern der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist nicht einfach die Ersparnis von Arbeit und dann ist es bequemer, wenn man die Kraft nicht selber aufwenden muss, sondern die Kraft aus der Steckdose kommt. Sondern der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist das ökonomische Kriterium effektiver Produktion. Gespart wird Arbeit, nicht damit die Arbeiter es bequemer haben und weniger arbeiten müssen, sondern gespart wird in der modernen Wirtschaft Arbeit, damit das Unternehmen Lohn spart. Eingespart wird notwendige Arbeit, damit der notwendige Geldaufwand für den Arbeiter kleiner wird. Und das ist das universelle Mittel der Kostensenkung in den Betrieben. Das ist dann andersrum ausgedrückt auch das universelle Konkurrenzmittel der Betriebe. Durch die Einsparung von bezahlter Arbeit, die eigenen Kosten senken und sich dadurch zum Konkurrenzkampf um den lohnenden Preis am Markt befähigen. Das alles braucht und hängt ab von Energie. Deswegen muss ein kapitalistisches Land immer mit Energie versorgt werden, erstens reichlich. Reichlich heißt wirklich im Prinzip unbegrenzt. Immer so viel, wie der Bedarf ist, der im Prinzip immer wächst. Und da ist die Erinnerung, wenn man jetzt in den letzten Jahren mal liest, in irgendeiner Phase der Konjunktur wäre es gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Wachstum des Energieverbrauchs zu entkoppeln. Das gibt es auch mal, ne? Wenn halt Einspartechniken bei der Energie entsprechend große Effekte erzeugen. Aber man muss sehen, wenn die Wirtschaftszeiten der Zeitungen selber das loben, ja, es ist mal gelungen, den Energieverbrauch vom das Wirtschaftswachstum von einem wachsenden Energieverbrauch zu entkoppeln, dann drücken auch die darin noch aus, das ist die Normalität, dass mit Wirtschaftswachstum der Energieverbrauch wächst. Also reichlich hat hier die Bedeutung, die Wachstumsfähigkeit des Standorts hängt davon ab, dass immer so viel Energie da ist, wie man eben lohnend anwenden kann. Zweitens, zuverlässig, sicher, muss vorhanden sein. Da merkt man dann schon, dass es ein Unterschied ist, ob der Stromausfall, der gefürchtet wird, das ist ja das Gegenteil von zuverlässig, ob der Stromausfall eben die private Kühltruhe trifft oder ob der Stromausfall die Industrie trifft. Das kann man jetzt an Japan studieren. Die haben jetzt Stromausfälle und dann muss Toyota, die haben da auch noch andere Gründe, weil sie Teile aus diesem Katastrophengebiet nicht mehr produziert kriegen. Aber in der Kombination beider Gründe kommt raus, die Autoindustrie in Japan hat 2-3 Wochen überhaupt die Produktion einstellen müssen und kann jetzt nur noch mit 50% der Kapazität produzieren. Im Kapitalismus ist aber die Auslastung der Maschinerie selber, also die Auslastung der nun mal investierten Anlagen, selber ein bedeutendes Kriterium des Lohnens. Es hat nicht die Bedeutung, dann kommen halt halb so viel Toyotas raus, sondern es hat die Bedeutung und dann lohnt sich für Toyota das Produzieren eigentlich gar nicht oder ganz, ganz wenig, wenn die Anlagen bloß zu 50% ausgenutzt werden, in denen doch das ganze Kapital schon steckt, das beansprucht, umgewälzt zu werden und zurückzukommen. Also Zuverlässigkeit ist da auch wieder richtig ein ökonomisches Kriterium, nicht einfach, es ist blöd, wenn kein Strom da ist. Als vor ein paar Jahren Amerika den großen Blackout hatte und dann ganze Landesteile auch für eine gewisse Weile, so eine halbe Woche oder so, keinen Strom mehr hatten, war das nicht einfach die Botschaft, naja, dann müssen Sie halt warten, bis wieder Strom da ist, sondern das ist auch als Index eines katastrophalen Zustands der industriellen Infrastruktur genommen worden. Ein Land, das in der Konkurrenz vorne dran sein will, kann sich sowas nicht leisten. Sicher hat er jetzt in meiner Rede die technische Bedeutung. Die Anlagen müssen zuverlässig laufen, der Strom muss, die Spannung im Netz muss immer so groß sein wie die abgefragte Strommenge. Es braucht. Die technische Bedeutung ist aber bloß die eine Seite. Sicher. Das ist jetzt die nächste wirklich gewichtige Geschichte und da wird die ganze Energieversorgung eine Sache, die ist gar nicht mehr harmlos. Sicher hat jetzt einen ganz imperialistischen Sinn, nämlich die Energierohstoffe müssen auch zuverlässig für die jeweilige Nation, von der man gerade redet und die dann ihre Energieversorgung betreibt, die Energierohstoffe müssen für die Nation auch zuverlässig verfügbar sein. Und da merkt man, dann gibt es die Länder, die sind rohstoffreich und dann gibt es die Länder, die sind rohstoffarm. Und Deutschland hat meinetwegen die Steinkohle als einheimischen Rohstoff, aber Öl und Gas nicht. Das muss von außen eingekauft werden. Und dazu gibt es den Weltmarkt ja einerseits, da wird es ja auch angeboten, das Zeug. Andererseits betrachtet unsere Regierung, nicht nur unsere, alle Regierungen betrachten den Umstand, dass sie sowas Fundamentales wie Energierohstoffe von ausländischen Staaten, also ausländischen Souveränen, die ihre Rechnung machen und ihren Vorteil suchen und auch Nein sagen könnten, dass sie die Energierohstoffe von solchen anderen Souveränen beziehen müssen, betrachten alle Staaten als eine unerträgliche Abhängigkeit. Sie sehen sich eigentlich immer schon ziemlich erpresst. Dadurch, dass sie diese Energierohstoffe überhaupt auswärts beschaffen müssen. Muss mal zurückdenken, dass die Araber irgendwann mal die OPEC gegründet hatten. Also das war so Anfang der 70er Jahre, glaube ich. Dass die OPEC gegründet haben, war ein Affront gegen die damals etablierten großen Weltmächte, die Amerikaner, die Briten, was halt auch heute noch NATO ist. Die hatten nämlich vorher den Standpunkt, es ist sowieso unser Öl. Und sie haben auch nachher den Standpunkt eingenommen, man kann auf der Handelsebene sich in die Hand von Scheichs zur Not begeben. Man kann sich damit arrangieren, denen einen Weltmarktpreis für Öl zu bezahlen, der sich halt so bildet mit Angebot und Nachfrage. Man kann sich damit arrangieren, aber eigentlich nur, wenn man wenigstens politisch diese Souveräne im Griff hat. Wenn man politisch sicherstellen kann, dass diese Staatsmänner, eben die Saudis und alles, was dran hängt, ihre Macht übers Öl nicht für was anderes benutzen, als sie dem kapitalistischen Westen zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Und die ganzen Kriege im Nahen Osten, die die Amerikaner im Laufe der Jahre jetzt geführt haben, und der jetzt geführt wird, die haben alle auch die Seite, diese wichtige Region, in der der bedeutende Rohstoff Öl gewonnen wird. Diese wichtige Region muss man politisch im Griff haben. Da darf man keine Souveräne, die abweichend sind, die ihren Ölreichtum zum Aufbau einer konkurrierenden Macht missbrauchen, die darf man nicht dulden. In der Energiefrage gibt es also von den kapitalistischen Nationen aus ihrem Bedürfnis nach sicherer Energieversorgung heraus ein gewisses Autarkieideal. Das Autarkieideal ist natürlich nicht einfach zu verwirklichen, und zwar deswegen, weil Öl so unschlagbar billig ist. Auch bei 100 Dollar scheint Öl immer noch so billig zu sein, dass niemand dran denkt, die deutsche Steinkohle zu reaktivieren. Da gäbe es ja noch einiges unter der Erde. Also die scheint immer noch teurer zu sein als das teure Öl. Das Autarkieideal wird praktisch verfolgt, nicht in der defensiven Weise, im Sinn von, oh, bleiben wir daheim und beschränken uns auf das, was es unter unserem Boden gibt. Sondern das Autarkieideal wird offensiv verwirklicht. Offensiv im Sinn von, man muss, wenn man schon abhängig ist von Energieimporten, dann muss man dafür sorgen, dass der Lieferant jedenfalls mehr davon abhängig ist als der Käufer. Man darf nicht kaufen müssen, dann kann man die Konditionen des Handels bestimmen. Nur wer kaufen muss, ist dem Verkäufer ausgeliefert. Das hat dann zur Konsequenz in Deutschland, man macht einen Energiemix. Obwohl Öl so super billig ist, wirft man nicht alles aufs Öl. Man hält einen Teil einheimische Steinkohle, man hat speziell nach dem Eingliedern der DDR einen Riesenbatzen einheimische Braunkohle für die Stromerzeugung reserviert. Man betreibt Atomkraftwerke, man betreibt Wasserkraft und andere Erneuerbaren im Lauf der Zeit immer mehr. Und auch bei den Importen von Energierohstoffen selber betreibt man das mit dem Mix nochmal. Man mixt nicht nur die Energiearten, sondern man mixt die Lieferanten. Wenn man Gas bezieht, dann nicht nur aus Russland, sondern auch aus Norwegen und auch aus, ich weiß nicht wo noch. Wenn man Öl bezieht, dann nicht nur von den Saudis und nicht nur aus Libyen und nicht nur vom Irak, sondern auch noch aus Britannien und Norwegen und so zu. Ein Mix, damit man bloß nicht vom guten Willen eines Lieferanten abhängig wird. Dazu gehört diese ganze Geschichte, dass Russland einerseits ein ganz toller Energiepartner ist, weil die so sehr viele Energierohstoffe besitzen. Andererseits Russland als Staat, den man nicht wie Libyen einfach in den Griff kriegen kann, wegen seiner Größe und seiner Macht, ist Russland immer der unkontrollierbare Lieferant. Als solcher ist er immer ein Problem. Es gibt immer den Verdacht, Russland will uns abhängig machen von seinen Energiequellen. Und dann gibt es den Kampf um die Pipelines, um South Stream und Nabucco. Also Pipelines, die bloß das Prinzip verfolgen, sich nur nicht von einem Lieferanten und sogar sich beim selben Lieferanten, sich nur nicht von einem Transportweg abhängig zu machen. Also da haben wir schon die Quelle dafür, dass Energie, der Standpunkt, man muss die reichlich, zuverlässig und sicher unter nationaler Verfügung haben, dass das schon Stoff für jede Menge imperialistische Gegensätze und Beherrschungsabsichten wird. Und drittens billig. Das dritte Kriterium an eine Energieversorgung. Billig muss es sein. Auch da ist wichtig, billig hat nicht die einfache gebrauchswertmäßig kann man bei billig gar nicht gut sagen, hat nicht die einfache, sagen wir, alltags hausfrauenmäßige Bedeutung, billiger ist immer besser als teurer. Man zahlt lieber weniger als mehr für dieselbe Sache. Sondern billig ist hier auch, billig ist das Kriterium der Brauchbarkeit. Also, wenn wir an den Fernseher denken oder wenn wir an den Kühlschrank denken und Strom wird teurer für alle privaten Haushalte, Strom wird teurer, was hat es für Bedeutung? Na, man muss halt einen größeren Teil seines Budgets für Strom abzweigen. Wenn Energie aber die Aufgabe hat, der nationalen Industrie im Konkurrenzkampf um lohnende Preise den Ersatz von Arbeit durch Maschinerie rentabel zu machen, dann ist es wichtig. Dann ist Energie bis zu einem gewissen Preis nützlich und ab dem überhaupt nicht mehr. Wenn der Energiepreis so hoch ist, dass der Ersatz von Arbeit, der Ersatz von Lohn durch Energie sich nicht mehr lohnt, wenn man also durch höhere technische Produktivität, immer noch wird Arbeit eingespart, Arbeiter müssen sich an einer Stelle nicht mehr hinstellen, durch höhere technische Produktivität gar keine höhere Rentabilität erzeugen kann, dann ist Energie ganz und gar unnütz. Also das ist wichtig, es geht bei Billigkeit um diese kapitalistische Qualität der Nützlichkeit von Energie. Und das ist nicht dasselbe wie, es ist immer schöner, wenn man was billiger kriegt. Es ist ein richtiges Kriterium. Energie muss billig genug sein, dass sich Produktivitätssteigerungen auch als Rentabilitätssteigerungen erweisen. Denn sonst unterbleiben sie. Sonst fehlt der Nation, dem kapitalistischen Standort Deutschland, ein Hebel in der Konkurrenz um lohnende Preise. So, das sind so die Kriterien, die ein Land wie dieses an Energieversorgung stellt. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Breite genehmigt, um deutlich zu machen, da ist die gewohnte Vorstellung, Energieversorgung ist, dass immer Energie da ist, wenn man sie braucht. Und man denkt so als Konsument braucht. Das ist eine vollständig unzureichende Vorstellung von den Anforderungen an Energieversorgung, die in diesem Land gelten. Die haben eben die Bedeutung reichlich, im Prinzip unbegrenzt, sicher, zuverlässig verfügbar und billig. Und alle drei nicht in dem gebrauchswertmäßigen Sinn, sondern im Sinn einer kapitalistischen Rentabilitätsrechnung.